Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Jetzt wundert ihr euch sicherlich, Jan klingt aber komisch, was ist mit dem denn los? Nee, hier ist tatsächlich Luca. 40 Folgen zu früh starte ich einfach mal heute in die neueste Folge rein und ich bin natürlich nicht alleine hier, Jan ist auch dabei. Hallo Jan.
Hallo Luca, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht, dass ihr denkt, ich bin krank und Luca muss diese Folge ganz alleine über die Bühne bringen. So ist es ja nicht, ne?
Ja, zum Glück.
Wir saßen hier eben und ich habe ganz spontan zu Luca gesagt, heute ist der Tag. Heute startest du rein.
Eigentlich wollte ich ja erst bei Folge 63.
Ja.
So war es eigentlich auch abgemacht, ne?
Ja, ja.
Aber ich habe mich breitschlagen lassen, habe gedacht, komm gut, starte ich heute mal rein.
Spontanität ist König und war gar nicht so schwierig, oder?
Nö. War jetzt nicht so schlimm.
Streng genommen ist ja sogar der Einstieg einfacher, haben wir eben auch schon festgestellt. Da hat man zumindest ein grobes Gerüst. Und danach kann man dann einfach Freestyle gucken, wie wir diese Folge denn so richtig starten. Und du hast es ja schon gesagt, wir haben eine neue Folge und das ist die Folge 22. Und in der letzten Folge haben wir angekündigt, es ist kein deutsches Auto, ne?
So ist es. Wir gehen mal wieder ins Ausland. Und heute wird es deutlich ruhiger und gediegener, könnte man fast sagen.
Ja, wir können, glaube ich, auch schon einen ganz kleinen Teaser geben. Es wird heute französisch und zwar mit einem, wie ich finde, der französischen Autos überhaupt.
Ja, kann man so sagen.
Und welches das ist, wenn ihr jetzt noch nicht den Titel gelesen habt, ja, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Ich würde sagen, Sound ab. Ja, also, der braucht kurz. Und dann ist man sich auch nicht so ganz sicher, also ist das jetzt schon Reffen oder ist die Leerlaufdrehzahl einfach sehr hoch? Wir können sagen, letzteres ist der Fall, dank Choke. Und das würde jetzt schon einen kleinen Hinweis darauf geben, es ist kein modernes Auto. Ich glaube, das hat man auch ganz gut rausgehört.
Das hört man sehr gut raus. Und ich finde ganz witzig, da wo die Leerlaufdrehzahl dann ein bisschen weiter runter geht, fängst du ja an mit dem Soundcheck so, also revst ein bisschen. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob du es einfach machst, damit er am Leben bleibt. Also es ist so, ja, so ein 50-50-Ding. So, denkst du, okay, hören wir uns jetzt den Sound ab oder versucht er einfach nur zu überleben?
Ja, also wir können schon mal ganz kurz vorwegnehmen, das kommt dann richtig erst im Fahrenkapitel. Aber dieser Choke, der ist auch gar nicht so leicht zu bedienen. Ne? Also gefühlt gab es da nichts oder alles. Sobald du ganz minimal runtergeregelt hast, hast du wirklich gedacht, oh, oh, jetzt geht er gleich aus. Dann hast du wieder hoch und dann ging er wieder auf, keine Ahnung, 1,8 oder so.
Ja, ne? Man denkt halt wirklich, man bewegt den eigentlich fast gar nicht. So vom Gefühl denkt man so übelst feinfühlig, aber es sind einfach die, gefühlt direkt 500, 600, 700 Umdrehungen, die sich das Ganze ändert. Und ja, das kann halt nur mal darüber entscheiden, ob der Wagen halt weiterläuft oder ob er ausgeht.
Ja, also ihr merkt schon, es ist speziell, auch für uns mal wieder was Spezielles. Also Choke fährt man ja heutzutage nun nicht mehr. Und ich habe auch mal überlegt, ich glaube, ich bin erst in meiner ganzen Laufbahn irgendwie ein oder zwei Autos überhaupt mal mit Choke gefahren. Also ist ja einfach kein gängiges Feature, ne?
Nee, heutzutage ist man nicht mehr gewohnt. Und ich denke mal, die meisten jungen Leute kennen es wahrscheinlich nicht mal mehr.
Genau, was das ist, das erklären wir dann noch mal in Ruhe, wie gesagt, im Fahrenkapitel. Jetzt wollen wir erst mal das Geheimnis lüften. Wir sprechen heute über den Renault 5.
Und nicht über irgendeinen Renault 5, davon gab es ja wirklich eine Menge, dazu später mehr, sondern über einen ganz besonderen Renault 5, nämlich den Baccarat.
Genau. Und damit habt ihr auch schon gehört, es geht natürlich nicht um die Neuauflage, denn der Renault 5 ist ja gerade ganz frisch als Elektroauto auf den Markt gekommen. Wir sprechen hier über das Original, wobei streng genommen auch nicht das allererste Original, weil es gibt jetzt mittlerweile mit dem neuen drei Generationen Renault 5.
Genau, und wir behandeln heute die mittlere Generation.
Genau, nur zur Vollständigkeit einmal der erste Renault 5 oder kurz auch R5, wie er genannt wird, der kam 1972 auf den Markt und der wurde dann bis 85 gebaut. Da wurde er dann abgelöst. Und bevor wir jetzt zu unserem Modell kommen, muss ich noch mal ganz kurz fragen. Also, der zweite Renault, ne, in diesem Podcast, der ist schon eher nach deinem Geschmack.
Ja, deutlich mehr auf jeden Fall.
Also, nach dem Megane E-Tech aus Folge 7 haben wir gesagt, okay, dann muss es jetzt ein cooler Renault sein. Ne?
Ich wollte sagen, da ist Renault ja nicht ganz so gut bei weggekommen und eigentlich mag ich persönlich Renault sehr gerne.
Ja, du hattest ja auch ein Renault, wie alle wissen, die unsere Sonderfolge gehört haben.
Zwei sogar.
Stimmt, zwei hat dein erstes Auto ja auch noch. Du so bist ist ja es. Hier eigentlich Renault, Luca.
Könnte man so sagen, genau. Und ich mag die Marke extrem gerne. Und so ein R5 ist ja das, wo für mich halt Renault eigentlich auch für steht. Also für so richtig gute Kleinwagen. Und deswegen, da habe ich mich richtig drauf gefreut.
Ja, siehste, dann können wir jetzt hoffentlich auch wieder versöhnlicher mit Renault werden. Also du vor allem. Mhm. Und dann erzähl uns doch mal ein bisschen was zu der zweiten Generation, zu der allgemeinen zweiten Generation, bevor wir dann gleich auf den Baccarat eingehen.
Die zweite Generation wurde im Oktober 1984 in Paris auf dem Pariser Salon vorgestellt und 1985 dann eingeführt. Hatte ja Jan eben gesagt, bis dahin wurde die erste Generation dann 13 Jahre lang gebaut und der zweite wurde 11 Jahre lang gebaut, also auch eine relativ lange Bauzeit. War aber tatsächlich nur noch bis 94 zu bestellen. Also Mitte 94 konnte man dann nicht mehr den Wagen bestellen, wurde aber trotzdem bis 96 noch gebaut.
Ja, hammermäßig. Und vor allen Dingen wurde er auch in ziemlich oder an ziemlich vielen Standorten gebaut, muss man sagen. Ne? Der wurde jetzt nicht einfach nur in einem Werk gebaut und fertig. Da war Renault sehr erfinderisch.
Ja, könnte man so sagen. Also der wurde alleine in Frankreich schon in drei verschiedenen Werken gebaut. Aber das reicht nicht. Der wurde außerdem noch in Belgien gebaut, in Portugal, in Spanien und in Jugoslawien, beziehungsweise zuletzt dann Slowenien.
Ja, also schon, man merkt schon, okay, da steckte ganz schön Hirnschmalz drin und vor allen Dingen auch Aufwand. Man muss noch mal ganz kurz ein Stückchen vorher anfangen, denn ich habe gelesen, ursprünglich sollte das Auto erst 86, 87 auf den Markt kommen, aber dann hat Renault ein bisschen mehr Gas gegeben, denn die Konkurrenz, die hat nicht geschlafen. 1983 kamen sowohl der Peugeot 205 als auch der Fiat Uno, beides wirklich absolute Topseller auf dem Markt. Außerdem gab es dann ja auch schon den Polo und den Corsa A. Da hat Renault gesagt, okay, diese erste Generation R5, die stinkt da ein bisschen gegen ab. Jetzt muss der Nachfolger kommen und der wurde komplett neu konstruiert. Also nur so Stichwörter, selbsttragende Karosserie, quereingebaute Motoren, immer Frontantrieb. Plattform gekürzt vom Renault 9, also da hat Renault wirklich sehr viel Aufwand betrieben und es hat sich gelohnt.
Auf jeden Fall, aber überleg mal, was für eine coole Auswahl an Kleinwagen du zu der Zeit hattest, ne?
Ja,
ich fand das gar nicht einfach, da sich zu entscheiden, also auch so ein 205, auch mega cool.
Fiat Uno,
ja, auch also geil. Alles irgendwie coole Autos, ich finde selbst Corsa A ist cool.
Ja, absolut.
So. Und wenn du da so zurückdenkst, ich glaube, da eine Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach.
Ja, aber das ist ja ein Luxusproblem, weil alle cool waren. Heutzutage hast du das häufig nicht mehr so unbedingt, dass alle Autos cool sind und du sagst, ich weiß gar nicht, zwischen den ganzen guten Autos, für welches ich mich entscheide, sondern eher so, ja, ich nehme das, was am wenigsten blöd ist.
Ja, so. Kann man fast so sagen. Und im Kleinwagensegment wird es ja sowieso schon dünn.
Ja, da wird es ja immer dünner auf jeden Fall, das stimmt schon. Also damals, ja gut, wir haben ja schon hier häufig im Podcast gesagt, wir sind halt alte Männer. Natürlich finden wir alles gut, was in der Vergangenheit lag. Auch wenn das tatsächlich ja sogar vor unserer Geburt noch alles stattgefunden hat. Und dazu kann man ja auch sagen, Renault hat zwar streng genommen letztes Jahr gefeiert, aber es gibt Jubiläum ja auch, ne, vom Renault 5. Und zwar 40 Jahre, wenn man so will, in diesem Jahr. Also zweite Generation 40 Jahre. Schon ganz cool eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend passend, dass wir jetzt eine Folge dazu bringen.
Absolut.
Einmal zurück zu den ganzen Werken, die ich eben aufgezählt hatte. Jetzt fragt man sich, warum wurde der in so vielen verschiedenen Werken überhaupt gebaut? Das liegt daran, dass einfach mal 3,5 Millionen R5 über die Bauzeit entstanden sind. Und zu der Zeit gab es halt kein Werk, was das mal eben alleine hätte bewerkstelligen können. Und dementsprechend wurde diese ganze Produktion so verteilt auf verschiedene Länder.
Ja. Und wer jetzt denkt, wow, 3,5 Millionen, das ist ja echt eine ganz schön stattliche Zahl. Ja, gar keine Frage, ist es. Aber die erste Generation, ja, die war noch erfolgreicher. Die wurde einfach mal ungefähr 5,5 Millionen, 5,6 Millionen Mal gebaut. In Summe sprechen wir nur von den ersten beiden Generationen Renault 5 von über 9 Millionen Autos.
Das ist echt schon eine absurd hohe Zahl, ne?
Also ich wage zu bezweifeln, dass die Neuauflage auch nur an eine dieser beiden Zahlen rankommt.
Ne? Ja, das würde mich auch ein bisschen wundern, ja. Das glaube ich auch nicht ganz.
Ja, also ihr merkt schon, 9 Millionen Stück über zwei Generationen und über 20 Jahre ist natürlich heftig. Aber es gab natürlich auch, da muss man auch nochmal sagen, vom Renault 5 einfach enorm viele Versionen, Sondermodelle, Motorisierung. Also da war wirklich eine riesen Bandbreite im Angebot, ne?
Ja, da gab es extrem viele Sondermodelle. Selbst von dem Sondermodell, über das wir heute sprechen, gab es auch verschiedene Varianten. Nämlich in den verschiedenen Ländern hatten die verschiedene Namen und haben sich nochmal so ein bisschen unterschieden. Aber im Prinzip kann man sagen, alles waren die Edelvarianten des Renault 5.
Genau, also das Topmodell, wir haben es jetzt ja eben schon einmal gesagt, also das Topmodell Renault 5 Baccarat, das sind wir gefahren. Und unter dieser Bezeichnung gab es den in Deutschland nicht.
Nee, genau. In Deutschland hieß er nämlich exklusiv, hatte dann auch eine andere Motorisierung, dazu aber später mehr. In England gab es ihn unter dem Namen Monaco, in Italien unter dem Namen Limited und unsere Variante, der Baccarat, den gab es so in Frankreich, Spanien und den Benelux-Ländern.
Ja, also auch da quasi selbst innerhalb des Sondermodells ein bisschen Wirrwarr. Ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum der Wagen hier in Deutschland nicht Baccarat heißen konnte. Also können wir das nicht aussprechen oder haben die sich gedacht, das passt einfach nicht? Genauso wenig, wieso musste er in Großbritannien Monaco heißen? Ja. Was soll das so? Warum nicht überall Baccarat? Aber gut, da haben die sich, denke ich mal, irgendwas bei gedacht.
Ich hoffe es doch auf jeden Fall, ja.
Aber man sollte vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz so aufzeigen, diese Bandbreite, die es dann damals vom Renault 5 gab, ja. Also das absolute Kassenmodell, das war der Renault 5 Campus. Mhm. Der hatte 45 PS und eigentlich gar nichts. Der hatte nicht mal einen zweiten Außenspiegel oder sowas. Und dann gab es halt diesen Baccarat und wir erzählen euch ja gleich noch, was den alles so besonders gemacht hat an Features. Und einfach nur zu zeigen, innerhalb einer Baureihe so eine enorme Bandbreite zu haben, finde ich schon extrem bemerkenswert.
Ja, auf jeden Fall. Also da wird ja quasi alles abgedeckt.
Und jetzt muss ich noch eine wirklich, also das finde ich auch eine absolute Kuriosität, da haben wir eben schon in der Vorbereitung drüber gesprochen. Also das Auto war bis 94 bestellbar und wurde dann sogar noch bis 96 gebaut. Okay, das haben wir jetzt abgespeichert. Aber jetzt wird's kurios. 1990 hat Renault dann ja den Clio vorgestellt, ja? Mhm. Also ein Kleinwagen.
Ja.
So gesehen den Nachfolger vom R5.
Würde man meinen, ja.
So, aber haben sich gedacht, ja, okay, aber der R5 verkauft sich ja trotzdem noch so gut, den lassen wir einfach noch im Programm, haben wir also zwei. Okay, wenn es so, sich so gut verkauft, fair enough. Dann haben sie sich gedacht, 93, was brauchen wir? Ein Kleinwagen, den Twingo. Wie wäre es denn damit? Also streng genommen hatten sie dann sogar ja ein Jahr gleichzeitig drei Autos im exakt gleichen Segment im Angebot. Ja.
Aber überleg mal auch da, du bist 93 halt zum Renault-Händler gegangen und selbst da war es schon schwer, dich zu entscheiden. Also hast du gesagt, ich will einen Kleinwagen und ich möchte einen Renault. Da wollte man ja meinen, okay, gut, ich gehe jetzt hin, ich nehme den Kleinwagen von Renault. Ja. Nee, welchen nimmst du denn? Ja, genau. Und dann stehst du erstmal da und denkst dir, oh, verdammt. Und dann gibt's ja auch noch innerhalb von dem Ganzen, das gab's ja beim Clio, gab's ja auch extrem viele verschiedene Varianten. Beim Twingo gab's auch verschiedene Varianten. Nicht ganz so viele da, aber trotzdem, also dann stehst du, ich wäre, glaube ich, völlig überfordert gewesen, wenn ich da in Renault hintergegangen wäre.
Ja, auf jeden Fall echt eine interessante Strategie, die Franzosen da gefahren sind. Aber andererseits haben wir auch schon gesagt, es ist ja wirklich, also gerade zu der Zeit, und das ist bei mir einfach bis heute so im Kopf hängen geblieben, französische Marken sind ja nun einfach für ihre Kleinwagen und dann in meinem Fall oder in unserem Fall, muss ich ja sagen, auch für die Hot Hatches bekannt. So,
ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist deren Kernkompetenz halt irgendwie so gesehen. Und es sind ja auch alles drei Verkaufsschlager gewesen.
Ja, das ist halt auch
das Witzige. Alle haben ja super gut funktioniert.
Also wenn ich mir das jetzt gerade noch, es kommt mir jetzt gerade so diese, also wenn ich mir das hier vor mir angucke, kommt mir das gerade so in den Sinn. Du hattest ein Clio, du hattest ein Twingo, du brauchst einen R5.
Ja, jetzt wo du es sagst.
Bitte.
Ja.
Um dann auch wirklich abschließend beurteilen zu können, welches war denn nun der Beste.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Hast du recht, ja.
Ja, siehste.
Okay, ja, dann muss ich mal schnell los.
Okay, das verschieben wir auf das Ende dieser Folge, damit du dann erst gucken kannst.
Ach so, ich dachte, wir beenden das Ganze jetzt hier.
Nee, ich würde gerne noch weitermachen. Der Wagen hat ja doch noch ein bisschen was zu bieten.
Sind wir noch nicht durch?
Nee, noch nicht ganz.
Na gut, ja, alles klar.
Und wir haben jetzt ja schon gesagt, also Renault 5 Baccarat, ganz was Besonderes. Das Auto, das wir gefahren sind, weil es wirklich ein Baccarat war, habt ihr jetzt hoffentlich aufgepasst und seid nicht schon jetzt komplett durcheinander, ist also kein deutsches Auto.
Richtig. Es kommt nämlich ursprünglich nicht aus Frankreich, sondern aus Spanien.
Richtig, wurde im November 1989 erstmal zugelassen und das Auto gehört dem lieben Hanyo. Und wie Hanyo zu diesem besonderen R5 gekommen ist, das soll er uns am besten mal selber erzählen.
Hallo Hanyo, hier kommen die Fragen zu deinem R5 Baccarat. Zuerst wollen wir gerne wissen, wie lange hast du das Auto schon und wie viel bist du so ungefähr in der Zeit damit gefahren?
Hallo ihr beiden, ich habe den Wagen 2021 gekauft, als ich gerade einen Porsche 924 verkauft hatte. Ich hatte gar nicht gesucht, aber der poppte dann bei einem namhaften Händler in Hamburg hoch und da musste ich einfach zuschlagen. Also habe ich ihn jetzt 4 Jahre und bin gefahren, circa 2000 Kilometer zu wenig.
Die nächste Frage lautet, was gefällt dir am Baccarat besonders gut?
Besonders gut an dem Baccarat gefällt mir die Ausstattung für so ein kleines Fahrzeug und dass er im Prinzip überall im Straßenverkehr positive Rückmeldungen bekommt. Im Vergleich zu anderen Oldtimern ist das nicht immer so.
Und gibt es auch etwas, das dich stört?
Am Baccarat stört mich im Moment eher ein temporäres Problem. Der Leerlauf ist ein bisschen niedrig eingestellt. Da muss ich, glaube ich, nochmal ran. Ansonsten stört mich eigentlich nichts.
Und zu guter Letzt die vermutlich schwierigste Frage für alle Autofans da draußen. Was ist dein Traumauto? Also wenn du jetzt heute im Lotto gewinnen würdest, welches Auto würde als erstes bei dir in der Garage stehen?
Eure schwierigste Frage ist für mich relativ einfach zu beantworten. Für mich ist der Porsche Carrera GT der absolute Traumwagen. Der letzte nicht-hybride Supersportwagen mit viel Analogie und wenig Elektronik. Das wäre es, wenn ich im Lotto gewinnen würde.
Also bevor wir zum R5 kommen, ich denke mal, bei uns beiden hat er hier auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett, ne?
Ist auf jeden Fall ein Mann vom Fach, hört man direkt raus. Lieblingsauto, Carrera GT. Ja. Besser geht's nicht.
Also, dein Lieblingsauto, Hanyo und du, ihr beiden, Hand in Hand.
Aber sowas war.
Ihr versteht euch, obwohl ihr euch noch nie getroffen habt.
Haben uns noch nie getroffen, aber direkt sympathisch, wirklich.
Also Hanyo, Grüße gehen raus von uns beiden. Carrera GT, auch bei mir, ziemlich weit oben auf der Liste. Also wir können dich verstehen auf jeden Fall.
Ne? Ja, absolut, ja.
So, und jetzt zum R5. Also Hanyo hat ja schon gesagt, grundsätzlich stört ihn nichts, außer das temporäre Problem mit dem Standgas. Da gehen wir dann nochmal im Fahrenkapitel drauf ein. Um jetzt hier aus diesem Kapitel auszusteigen, würde ich gerne noch eine Anekdote erzählen, denn ihr mögt ja immer Anekdoten, das schreibt ihr uns zumindest immer. Und da kann ich euch oder können wir euch ja erzählen, wie wir das Auto und damit dann auch Hanyo kennengelernt haben. Denn auch dieses Auto hat streng genommen eine Verbindung zum Sundowner.
Genau, da haben wir ihn das erste Mal stehen sehen und da sind wir auch an dem Wagen schon kleben geblieben. Weil der sieht ja mega aus.
Ja, also wir haben das Auto beim Sundowner gesehen, da war Hanyo allerdings nicht in der Nähe. Ich habe ein Foto gemacht, das nachträglich bei Insta hochgeladen. Und einmal mehr kam auch hier wieder die Magie von Social Media zum Einsatz. Hanyo wurde relativ schnell darunter vertaggt und dann habe ich Hanyo einfach mal angeschrieben und habe gesagt, hier wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen, wenn du schon aus Hamburg kommst. Ich würde mir das Auto gerne mal anschauen. Und wir haben uns super gut verstanden. Ja, und so kam eins zum anderen und schwuppdiwupp sind wir hier den Renault 5 Baccarat für Achtung Fahrspaß gefahren. Und bei diesem Gespräch hat Hanyo mir dann auch erzählt, dass er den R5 bei der Garage 11 hier in Hamburg gekauft hat, also beim lieben Jens. Ich glaube, so viel können wir hier auf jeden Fall auch verraten. Wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie verschleiern, wo das Auto herkommt. Wahrscheinlich kennen ja auch die meisten von euch die Garage 11. Und kurz nachdem Hanyo den Renault 5 da gekauft hat, hatte Jens sogar noch einen Clio Baccarat im Angebot. Also das Topmodell vom Clio. Und Hanyo war kurz davor, den auch noch zu kaufen. Einfach nur, weil die beiden Autos zusammengehören und zusammen wahrscheinlich auch ziemlich cool aussehen. Ah, er hat es dann doch nicht gemacht. Irgendwann siegt dann selbst bei Autofreaks wie uns scheinbar doch die Vernunft.
Ja, besser ist das. Alles kann man dann doch nicht mitnehmen, ne?
Ja, und jetzt ohne, dass ich den Clio Baccarat live selber gesehen habe, ich finde jetzt rein optisch den R5 noch cooler.
Als Baccarat auf jeden Fall, ja.
Ja, siehst du. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um ins Design reinzustarten.
Design.
Vorweg muss ich erstmal sagen, ich habe noch was dazugelernt. Und zwar, dass der R5 der zweiten Generation von Gandini designt ist.
Mhm. Ich wusste, da war ich echt ein bisschen überrascht, dass du das nicht wusstest.
Ja, nee, keine Ahnung. Also Marcello Gandini, kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Der hat legendäre Autos gezeichnet. Countach, Diablo, Ciceta V16T. Aber auch so Sachen wie Citroën BX oder Maserati Shamal. Mhm. Eigentlich alles Autos, die in meiner Gunst wirklich sehr, sehr hoch stehen, weil die einfach ein super eigenständiges, super spezielles Design haben. Und ich hatte keinerlei Wissen vorher, dass Gandini auch den R5 gezeichnet hat.
Ja, ich meine, wir könnten jetzt hier im Prinzip eine ewig lange Liste machen, aber ich finde, man muss auch noch mal kurz den Miura erwähnen.
Ja.
Der stammt auch aus seiner Feder und das ist ja wirklich ein wunderschönes Auto.
Ja, die anderen nicht, ne?
Also halt Countach, Diablo sind halt extrem so, also sind auch mega cool, aber ich finde halt Miura ist halt noch deutlich schöner, also es ist ja ein elegantes Auto.
Ja, stimmt, aber ich finde von der Designsprache her geht der Miura so ein bisschen in eine andere Richtung als die meisten seiner anderen Autos.
Ja, ist immer kantiger
alles. Genau, der Miura ist eher so klassisch rund noch, da merkt man, dass es relativ früh ist. Und später hat er für sich ja irgendwie so dieses kantige Design entdeckt und mit so verschiedenen Sachen, immer diesem Rathausausschnitt zum Beispiel beim Diablo, wie kantig der war. Mhm. Das ging dann eher so in eine Richtung und ich finde, da knüpft auch eher der R5 an.
Absolut, ja. Also es könnte alles so ein bisschen mit dem Geodreieck gezeichnet worden sein.
Genau.
Definitiv. Aber man sieht, er kann beides.
Er kann beides, ja. Ja, also guter Mann, auch der.
Mhm.
Der R5, das haben wir ja eben jetzt schon mehrfach erwähnt, ist ein echter Kleinwagen. Und anders als der A1 ist dieses Auto wirklich klein.
Richtig. Die Abmessungen sprechen dafür sich. Wir haben ja schon des Öfteren gesagt, dass ein Kleinwagen auf jeden Fall unter 4 Meter sein muss und eigentlich streng genommen auch unter 3,80 Meter. Das war ja früher eigentlich immer eher so das Gardemaß. Und da sind wir noch deutlich drunter mit dem R5. Der ist nämlich tatsächlich nur 3,59 Meter lang, ist 1,56 Meter breit und 1,40 Meter hoch. Das ist wirklich mal sehr überschaubar. Das ist ein richtiger Kleinwagen.
Ja, da brauchst du auf jeden Fall irgendwie keine Sorge zu haben, dass du keinen Parkplatz findest. Selbst hier in Hamburg geht das alles easy von der Hand. Radstand ist auch süß, 2,41 Meter.
Mhm. Aber wenn man ihn als Viertürer nimmt, beziehungsweise Fünftürer, gab es allerdings nicht als Baccarat, muss man ihm dazu sagen, dann ist er sogar 6 Zentimeter länger, also 6 Zentimeter mehr Radstand.
Ja, also wurde ziemlich viel Aufwand betrieben. Du hast es allerdings gesagt, den Baccarat oder auch den Exklusiv, den gab es nicht als Fünftürer. Das bedeutet auch, dass unser Fahrzeug also ein Dreitürer ist. Und bevor wir jetzt noch ganz viel über den allgemeinen R5 reden, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Besonderheiten des Baccarat, ja? Denn optisch gab es da schon so ein, zwei Details, wo schon die Kenner sofort sehen, aha, das ist hier doch kein ganz normaler R5. Geht schon damit los, es gab das Auto nur in drei Farben. Schwarzmetallic, Champagner und Braunmetallic. Unser Fahrzeug hatte eben dieses Dunkelbraunmetallic. Ich finde das mega cool. Und so wie ich rausfinden konnte, heißt diese Farbe wohl, ja, verzeiht jetzt wieder mein Französisch, Brun Arabica, würde ich tippen. Anders kann ich es jetzt nicht aussprechen.
Ist wahrscheinlich falsch, aber ist auch egal, ja.
Es ist ein dunkelbraun und wenn ihr sehen wollt, wie dieses Auto aussieht, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Bei Instagram haben wir ein paar Bilder von dem Auto gemacht, @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da seht ihr unser Fahrzeug in diesem Braun und ich finde ja, Braun ist sowieso eine mega unterschätzte Autofarbe.
Ja, finde ich auch. Wirkt halt immer extrem edel. Und in dem Fall ist es noch cooler, dass er braun ist, weil die anderen beiden Farben konnte man auch auf dem normalen bestellen.
Ja.
Dieses Brun, Brün, was auch immer, Arabica, das gab es halt tatsächlich nur für den Baccarat und ist in meinen Augen auch, finde ich, die Farbe, in der Baccarat sein muss.
Ja, absolut. Und streng genommen ist es ja, also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich versuche euch das nahe zu bringen. Es ist ja fast wie eine Zweifarblackierung, denn die Beplankung und auch die Schürzen, die sind ja in so einem helleren Braun. Ein bisschen erinnert mich das so an die Sakko-Bretter bei Mercedes.
Mhm.
Nicht ganz so anders, sage ich mal, aber man sieht auf jeden Fall einen Farbunterschied. Und das zeigt eben auch schon, beim Standard R5 waren Schürzen und so auch Spiegel immer noch in Plastik. Ist ja halt auch ein günstiges kleines Auto gewesen. Aber beim Baccarat natürlich alles lackiert.
Das habe ich mich schon immer gefragt. Meinst du, dieser Farbunterschied kommt einfach durch die unterschiedlichen Materialien oder ist es wirklich bewusst gewesen, dass sie da einen etwas anderen Ton, der aber trotzdem mega nah dran ist, gewählt haben?
Ich hätte fast gesagt, das ist bewusst.
Ja?
Aber ja, also vielleicht ist es ja auch so, dass sie ursprünglich gesagt haben, wir wollen die gleiche Farbe haben, haben gemerkt, das geht nicht und haben dann gesagt, ja gut, das ist halt so. Aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an irgendwie nicht geplant war.
Okay. Ja, ich weiß nicht genau, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man sich so alte Werbebilder anguckt, sind die Farbtöne immer deutlich näher aneinander. Mhm. Und dadurch, dass man die Autos mittlerweile nur kennt, weil sie halt, also in einem gewissen Alter kennt, quasi, die haben dann schon ihre 30 Jahre geknackt oder so. Und dadurch ist vielleicht der Farbunterschied über die Jahre größer geworden, weil es halt verschiedene Materialien sind.
Auch möglich.
Ist nur so ein Gedanke, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit zu wenig mit Lackierungen aus, aber ich könnte es mir vorstellen.
Also ausschließen würde ich es auch nicht, aber ich glaube einfach mal, dass es bewusst so ist.
Okay.
Ein besonders cooles Detail ist natürlich dieser goldene Zierstreifen auf dem Auto. Also quasi an der Seite entlang, wie so eine Coachline bei Rolls-Royce.
Ne? Genau. Vermutlich in dem Fall aber nicht handgemalt, gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn doch, wäre es natürlich krass.
Ja, auf jeden Fall.
Also, diesen goldenen Zierstreifen, den gab es auch exklusiv für den Baccarat. Und ich finde, das sind wieder so Details. Jetzt kommen wir schon gleich am Anfang, oder ja, Anfang ist ja nicht mehr, aber relativ zu Beginn darauf, diese Details, ne? Kein Hersteller heutzutage gibt sich mehr so viel Mühe, habe ich das Gefühl, ne? Ja. Also sowas, das ist natürlich, braucht das niemand und das Auto würde ja auch ohne diese Coachline gut aussehen. Aber trotzdem hat man sich dann gedacht, okay, wir machen eine exklusive Farbe, wir haben die und die Extras. Und dann machen wir trotzdem auch noch so eine goldene Linie. Also ich finde, man merkt einfach, dass da noch richtig viel Liebe hintersteckt.
Ja.
Ja. Felgen sind auch speziell, sind eben schon Alufelgen. Auch damals, darf man ja nicht vergessen, ist ja schon speziell gewesen. 13 Zoll sind die groß, ne? Also relativ süß.
Ja, sind nicht allzu riesig auf jeden Fall. Wir haben auch noch die Reifenmaße dazu. Und zwar sind es 165/65 R13. Das ist wirklich niedlich.
Ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Felgen irgendwie groß wirken, aber einmal mehr finde ich, wenn man jetzt einfach so drauf guckt, dadurch, dass das Auto ja an sich halt auch einfach klein ist, wirken sie jetzt zumindest nicht unterdimensioniert.
Nee, absolut nicht. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnen soll oder nicht, aber an der vorderen Felge links war halt ein echt relativ ordentlicher Bordsteinkontakt zu sehen.
Mhm.
So, der sieht schon recht alt aus und der Reifen hatte auch nichts. Ich vermute, das ist wahrscheinlich von Vorvorbesitzer oder wie auch immer, also schon uralt. Aber da denke ich mir, wie schaffst du das mit diesen Abmessungen und dann noch mit so einem Ballonreifen rum, diese kleinen Felgen wirklich so zu zerschrammen?
Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, in südlichen Ländern, die Bordsteine sind teilweise auch anders, ne?
Also ja, aber
ja, so hoch, da musst du einfach einmal dagegen ballern, so. Und dann ist die Felge halt auch mit einem 65er Querschnitt Reifen drum trotzdem erwischt, ne?
Ja, also offensichtlich ist es ja irgendwie machbar. Aber ich denke mir, es ist auch noch vorne links, ist ja da, wo du tendenziell sitzt. Also du musst ja den Kopf nur ein bisschen nach links machen, dann siehst du das Rad genau. Also da irgendwo ging's, wenn das hinten rechts wäre, ja, immer noch schwierig bei den Abmessungen, finde ich. Aber vorne links, das fand ich schon irgendwie wild.
Wie gesagt, du weißt doch, die südländischen Mitbürger, ja, die fahren auch einfach mit viel Emotionen wahrscheinlich gerade wild am Gestikulieren oder irgendwie dem Beifahrer was erklärt und zack, bist kurz gegen diesen Bordstein mit einem, weiß ich nicht, 50 Zentimeter Höhe oder so. Bist
50 dagegen, Zentimeter direkt.
Bist dagegen geballert.
Ja, gut. So wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, also so ein ganz paar kleine Gebrauchsspuren bleiben natürlich bei einem Auto, das, wie alt ist es? Lass mich kurz überschlagen. Ja, 35 Jahre alt ist, bleiben natürlich nicht aus, aber grundsätzlich, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, war das Auto schon in einem extrem guten Zustand. Ne?
Ja, absolut. Also der steht ja top da und auch diese kleinen Kratzer an den Felgen machen, also die tun dem ja keinen Abklang. Aber ich fand es einfach nur ein ganz witziges Detail. Im Großen und Ganzen steht der wirklich super Sahne da.
Ja. Wenn wir jetzt noch mal einmal an die Front gehen, natürlich ist die super schnörkellos, da brauchen wir jetzt nicht drüber schnacken. So, ihr habt hoffentlich mittlerweile euch die Bilder angeschaut. Eckige Scheinwerfer, Blinker darunter. Dann dieser fast geschlossene Kühlergrill. Sowas gibt es heutzutage maximal noch irgendwie bei Elektroautos. Ich finde es interessant, dass das Renault-Logo auf so versetzt ist, ne?
Ja.
Also nicht mehr mittig.
Ja. So finde ich aber richtig cool. Sieht dadurch irgendwie besonderer aus, einfach.
Ja, auf jeden Fall. Speziell. Und was ebenfalls speziell ist, das Auto hat Nebelscheinwerfer, aber keine gewöhnlichen Nebelscheinwerfer, ne?
Nee, gelbe Nebelscheinwerfer.
Ja.
Und da lacht mein Herz. Also ich finde französische Kleinwagen mit gelben Scheinwerfer, also gelben Nebelscheinwerfer schon mega cool. Gelbe Scheinwerfer finde ich noch cooler, ist ja leider in Deutschland schwierig, darf es ja eigentlich nicht machen. Aber ich finde, das sieht immer so mega aus. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach richtig, richtig cool.
Ja, es gibt so ein bisschen so diesen letzten Touch und es passt einfach so gut zu französischen Autos, ne?
Ja.
Ja, und viel mehr ist an der Front auch nicht los, ne?
Nö, das war's im Prinzip.
Und im Profil ist ebenfalls sehr wenig los. Also da fällt wirklich nochmal auf, finde ich, gerade so im Profil, dass alles lackiert ist, was ja, wie gesagt, bei einem Kleinwagen aus dieser Zeit einfach alles andere als selbstverständlich ist. Wenn man jetzt auf der Beifahrerseite steht, dann sieht man eben noch, dass das Auto zwei Außenspiegel hat. Das ist jetzt heutzutage auch keine Besonderheit mehr, aber ich habe es eingangs schon erwähnt, der Campus beispielsweise, also die Basisversion, die hatte nur einen Außenspiegel.
Ja. Was ich bei dem noch relativ speziell finde, wenn man gerade so im Profil ist, die Radhäuser, die sind ja wirklich extrem unterschiedlich von der Höhe. Also gerade durch diese Beplankung an der Seite sieht man ja perfekt, dass die einen super großen Unterschied haben. Und trotzdem, finde ich, wirkt es überhaupt nicht, als wenn er hinten irgendwie durchhängt, was ja eigentlich schnell passieren könnte, sollte man meinen, weil ja der Platz hinten halt geringer ist. Trotzdem steht er irgendwie komplett gerade und stimmig da. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist ja irgendwie sowieso eine Spezialität von Gandini gewesen, so, ne? Dass er irgendwie mit diesen Radhäusern so extrem gespielt hat. Erinner dich mal an den Maserati Quattroporte. Mhm. Der hatte doch auch so einen ganz heftigen Knick vor dem hinteren Rad oder im hinteren Rathaus.
Ja.
Irgendwie so, also diese Radhäuser, gerade die hinteren, das war schon irgendwie immer so sein Signature-Ding.
Ja, aber es sieht bei fast allen irgendwie gelungen aus. Also ich kenne jetzt kein Beispiel von ihm gerade, wo ich denke, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Wo man ja eigentlich meinen würde, okay, warum spielt man damit rum so? Also normalerweise würde man ja im Kopf denken, so, nee, da mache ich jetzt bloß nichts, das muss
Rathaus
ganz
normal. Muss rund sein,
genau, richtig. Das muss einfach ganz klassisch stimmig aussehen, damit das bloß nicht irgendwie komisch wirkt. Und er hat da so viel mit rum experimentiert und trotzdem ist es stimmig.
Ja, 100%. Also, ich glaube, das spricht einmal mehr für ein gelungenes Design.
Mhm.
Und dann schauen wir uns auch noch der Vollständigkeit halber einmal kurz das Heck an. Wir haben einen ganz kleinen Dachkantenspoiler und die Rückleuchten, ja, die sind eher so etwas länglich designt. Und jetzt komme ich wieder um die Ecke. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, vermutlich ja, und du wirst wahrscheinlich gleich wieder lachen. Aber die Rückleuchten, ja, die erinnern mich an einen Volvo 850. Die sind natürlich beim Volvo 850 viel höher gezogen, aber so die Anordnung, so ganz außen und halt so relativ schmal.
Ja, also das Witzige ist, ich habe auch einen Vergleich dazu aufgeschrieben, aber einen etwas anderen. Und zwar, mich erinnert es ein bisschen an die ganzen klassischen Transporter.
Ja, ja.
Also es könnte auch so ein Ducato oder Renault Master oder sowas sein, theoretisch. Weil die ja auch in der Regel halt diese riesengroßen Klappen haben, wo halt nicht die Leuchten drin sind. Mhm. Sondern die sind immer so außen angeordnet. Das ist halt nicht unbedingt typisch bei einem kleinen Wagen, dass die so weit außen sind.
Nee, genau.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man das Heck so einzeln betrachtet bei dem Wagen, finde ich das eigentlich gar nicht mal so schön. Aber irgendwie ist es super charakteristisch und irgendwie hat das total was. Weil, wie gesagt, ich finde, wenn man es wirklich nur so genau anguckt, finde ich es nicht richtig schön, aber irgendwie cool.
Ja, also oder? Es ist ja auch nicht so richtig krass designt, aber, und damit komme ich auch schon so ein bisschen zu meinem Zwischenfazit, nur was das Design angeht, jetzt rein das Heck betrachtet, wirkt das Auto nicht wie ein Oldtimer. Mhm. Es wirkt irgendwie auf seine eigene Art noch halbwegs modern. Also es könnte auch ein Auto sein, was 15 Jahre alt ist, meiner Wahrnehmung nach.
Mhm.
Es ist irgendwie ziemlich, ziemlich gut gealtert.
Ja, das stimmt. Ja, man sieht ihm das Alter nicht direkt an, ja.
Gerade auch, wenn man jetzt zum Vergleich einfach nochmal, ich weiß, das Auto ist nochmal über 10 Jahre älter, aber den Vorgänger anschaut, der sieht halt heftig aus wie ein Oldtimer.
Ja.
So, da siehst du richtig, das muss ein Oldtimer sein. Aber wenn du jetzt überlegst, dass dieses Auto, ja, 85 auf den Markt kam, dann, ja, wie lange wird das Design? Das Design wird Anfang der 80er entstanden sein. Das heißt, reden wir schon über 45 Jahre her. Und das, finde ich, sieht man dem Auto absolut nicht an.
Nee, das stimmt.
Ja, und viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zum Heck, außer noch zwei kleine, feine Details. Einmal haben wir einen Baccarat-Schriftzug in Gold, rechts unten an der Heckklappe. Ist einfach, wie gesagt, schön. Muss man dazu sagen, das ist ein Aufkleber, ne?
Mhm.
Und oben in der Heckscheibe ebenfalls ein Aufkleber, so ein 11-Aufkleber, aber nicht 11 als Zahl, sondern 11 der Ölfabrikant, dieser klassische Renault-Sponsor damals. Und auf dem ist ein Renault 5 Turbo 2 Rallye-Auto zu sehen. Einfach schon hammergeiler Aufkleber.
Und
das ist auch super cool, dass der immer noch drauf ist. Wann auch immer der draufgekommen ist, ob der nun schon bei der Auslieferung drauf war oder einer der früheren Besitzer den angeklebt hat, finde ich mega. Das passt so cool zu dem Auto, passt genau in die Zeit. Es ist einfach so 10 von 10 rundet das ab.
Ja, ich finde sowieso diese alten Retro-Aufkleber finde ich irgendwie mega. Also gerade bei solchen Autos passt das einfach extrem.
Ja, richtig, richtig cool. Ja, und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, steigen wir ein, denn da wird es ziemlich spektakulär, ne?
Mhm.
Innenraum.
Bevor wir einsteigen, müssen wir noch kurz über den Türgriff reden.
Natürlich, klar.
Ich habe es extra beim Designkapitel ausgespart.
Mhm.
Wie würdest du diesen Türgriff beschreiben? Weil das ist schon ein spezieller Türgriff, ne?
Ja, ich muss sagen, also bis auf Bügelgriffe, den Begriff habe ich auch nur durch dich gelernt, kenne ich sonst keine Begriffe für irgendwelche Türgriffe. Von daher weiß ich nicht.
Ja, also wie der Fachausdruck für diesen Türgriff ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ja nicht. Ich erkläre es euch. Und zwar ist das so eine Mulde zum Reingreifen. Und in dieser Mulde ist wie so ein kleiner Nupsi und den drückt man dann hoch.
Was man dazu sagen muss, die Mulde zum Reingreifen ist nicht in der Tür.
Genau,
sondern die Mulde ist im Seitenteil.
Ja, genau. Das ist schon auch speziell.
Ja.
Aber mit diesem kleinen Nupsi, den du dann in dieser Mulde so hochdrückst, ne?
Mhm.
Weißt du, welches Auto das auch hat?
Ich habe das auf jeden Fall schon mal bei irgendeinem Auto auch so gehabt, aber keine Ahnung.
Es haben natürlich mehrere Autos, aber welches Auto, das uns beiden besonders am Herzen liegt, das auch hat?
Keine Ahnung.
Pagani Zonda.
Stimmt. Ja, hast recht, ja.
Ist ein anderes Gefühl und der Nupsi ist auch anders, aber vom reinen Türgriff her ist es genau wie beim Pagani Zonda. Also ich bin immer stolz auf mich, wie ich in solchen Folgen dann solche Autos noch unterbringen kann.
Auf jeden Fall.
Kurz als Vergleich. Ne?
Ja, klar. Das ist echt gut.
Und wenn wir jetzt also diese Tür öffnen, dann sehen wir eigentlich, was den Baccarat wirklich ausmacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ganze Interieur ist farblich gehalten. Es ist nicht irgendwie irgendwas einfach nur in stumpf schwarzem Kunststoff und fertig, sondern alles ist, es soll irgendwie beige sein. Ich würde es nicht unbedingt als beige beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er jetzt halt auch schon ein gewisses Alter hat, dass es ein bisschen anders sich farblich verändert hat über die Zeit. Aber irgendwie ist es für mich eher so eine Mischung aus braun und beige, aber mit sehr wenig Sättigung irgendwie, ne?
Ja, also, ja, es ist beige offiziell, so sagt auch Renault. Ja, dadurch, dass es natürlich auch unterschiedliche Materialien sind, ist das zwar alles ein und für sich die gleiche Farbe, aber in Nuancen natürlich unterschiedlich. Ist ja klar, wir reden über Plastik, wir reden über Leder, unterschiedliche Plastikarten. Von daher hat alles so einen kleinen unterschiedlichen Touch, aber grundsätzlich ist alles die gleiche Farbe.
Mhm.
Und das ist allein schon, finde ich, ziemlich speziell, wenn man so reinschaut. Und da ist wirklich alles in einer Farbe gehalten, ne?
Ja, komplett. Also es sieht dadurch halt extrem edel aus, was es ja nun mal auch irgendwie ist. Und es sieht extrem einladend aus, finde ich. Es sieht direkt gemütlich aus. Denkst du, ja, da möchte ich rein.
Und was wirklich am gemütlichsten aussieht, meiner Meinung nach, sind die Sitze.
Ja.
Wir haben erstmal, das finde ich schon, das ist ja wirklich schon mal krass, wir haben Ledersitze. Echte Ledersitze in einem Kleinwagen aus den 80er Jahren. Ja?
Mhm.
Wenn ich das richtig herausgefunden habe, soll es sich dabei um Cordoba-Leder vom Renault 25 handeln. Ja gut, können jetzt vielleicht die wenigsten was mit anfangen. Von daher versuche ich es mal zu beschreiben. Also die Ledersitze, erstmal sehen die schon so richtig so knautschig aus. Ne? So richtig so, als würde ich mich da gerne draufsetzen.
Auf jeden Fall. Und die sind ja nicht so stumpf ausgeformt nur, ne?
Nee, genau. Die haben so eine coole quadratische Steppung auch schon mal. Natürlich dadurch, dass das Auto jetzt auch schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel hat, haben die auch eine Patina. Finde ich mega. Also so richtig schön patiniert. Und diese Sitze, ja, nur diese Sitze an und für sich, wenn man die jetzt ausmauen würde und ich mir die hier jetzt ins Wohnzimmer stellen würde, die erinnern mich an so einen Vitra-Sessel.
Das ist so witzig. Ich habe geschrieben, könnten auch genauso in einem Kaminzimmer stehen.
Ja, ist ja so.
Also
diese Sitze an und für sich. Und wenn man auch nur diese Sitze sehen würde, würde man niemals auf die Idee kommen, dass die in einen Kleinwagen gehören.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also das ist wirklich, diese Sitze sind schon mal mega cool. Dazu vielleicht an dieser Stelle auch noch mal eine ganz kurze, witzige Anekdote zum Beifahrersitz. Der war nicht ganz fest, ne? Der hat noch so leicht vor und zurück gewackelt. Weißt du das noch?
Ja, richtig. Ja, jetzt erinnere ich mich, wo du sagst. Ja.
Der muss noch mal ein bisschen festgezogen werden. Aber ansonsten ist auch diese Ausstattung natürlich erstmal sehr umfangreich. Da kommen wir jetzt gleich noch mal drauf. Aber es fühlt sich auch, ja, über 30 Jahre später zum Großteil noch ziemlich wertig an, ne?
Ja, absolut. Und man merkt auch, dass dieses Leder wirklich dick ist, auch bei den Sitzen.
Ja.
Und wie du schon sagst, diese Patina, das passt so gut einfach zusammen. Also wenn der jetzt so aussehen würde, wie so frisch refurbished-mäßig, würde ich super schade finden. Ja. Also so ist perfekt. Es ist nicht abgenutzt oder runtergerockt, sondern einfach so ist benutzt, sag ich mal so ein bisschen. Das sieht man. Und es ist so extrem bequem da drin, finde ich. Ist echt mega. Ich glaube zwar, für so Langstrecke wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu weich, aber ich glaube, es kommt auch niemand auf die Idee, mit dem R5 jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Italien zu fahren.
Ja, zumindest heutzutage nicht mehr. Damals sicherlich, weil, wie gesagt, war ja auch das Topmodell. Also ich glaube, da gab es viele Leute, die damit auch lange Strecken zurückgelegt haben. Heutzutage, gerade der Baccarat, natürlich ein absolutes Liebhaberstück, was wahrscheinlich jetzt nicht mehr irgendwie Langstrecke geprügelt wird. Dafür ist er auch einfach viel zu schade, ne? Mhm. Nächster Highlight neben den Sitzen für mich das Lenkrad. Ein Dreispeichen Lederlenkrad, natürlich ohne Airbag, damals im Kleinwagen einfach noch kein Airbag. Und das sieht einfach mega cool aus. Auch das, halt das Leder am Lenkradkranz, ist halt in der gleichen Farbe wie die Sitze. Und dann der Pralltopf, so ganz klein, in einem etwas dunkleren Braun, sieht mega aus.
Ja, finde ich auch. Und zu dem Lenkrad habe ich auch eine lustige Story zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich hatte ja einen 95er Clio, das weißt du ja, den hatte ich ja damals für unseren Shitbox-Run gekauft. Und genau dieses Lenkrad war bei Kleinanzeigen. Allerdings in schwarz, war jetzt nicht in diesem Braun gehalten. Mhm. Und ich fand das so cool, ich wollte das unbedingt kaufen. Und ich war mir auch mit dem Herrn bei Kleinanzeigen handelseinig. Aber ich glaube, viele von euch, die schon mal auf Kleinanzeigen waren, kennen das Problem. Man war sich einig und dann war der Typ abgetaucht. Also ich habe ihm nichts überwiesen oder irgendwas. Das ist jetzt nicht mit dem Geld abgetaucht, sondern hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ich habe 10-mal noch geschrieben und sonst das alles. Ja, kam einfach nichts mehr. Ja, richtig so bitter. Also beinahe hätte ich dieses Lenkrad mal gehabt. Aber ja, war mir nicht gegönnt. Stand auch leider kein anderes zum Verkauf. Also bitter.
Ja, du warst so nah dran und doch so fern. Ne?
Ja.
Aber macht schön, mich auch ein bisschen traurig, dass du jetzt im Nachgang zumindest noch mal im Baccarat noch mal richtig fahren konntest.
Stimmt, auch, ne? Hat mich aber trotzdem ein bisschen traurig gemacht, als ich es gesehen habe. Nagt noch an mir.
Ja, also dieses Lenkrad an sich, finde ich, sieht auch schon richtig, richtig cool aus. Auch das könnt ihr bei Instagram euch anschauen. Es passt einfach mega gut in dieses Auto. Außerdem eine Besonderheit, dieser Stoff an den Türtafeln, ne? So eine Art Kordstoff, den der Baccarat exklusiv hatte. Auch das, wie gesagt, alles wieder so in der gleichen Farbe, wie gesagt, in Nuancen ein bisschen unterschiedlich. Hinten muss man allerdings sagen, an den Seitenwangen hat sich das schon so ein bisschen gelöst. Wahrscheinlich, ja, dürfte das Problem ausgehärteter Klebstoff sein. Ich kenne das vom E36, da löst sich der Stoff dann auch ganz gerne mal. Also wenn man es perfekt haben will, könnte man da noch mal ran. War jetzt aber auch nicht so, dass es runterhing, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und das ist wieder so ein Material, hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen, was ja heute leider überhaupt nicht mehr gibt, solche Sachen. Und ich finde, das hat einfach super viel Stil. Ist einfach mega special, es fühlt sich besonders an, es sieht cool aus. Schade, dass sowas ausgestorben ist.
Und es ist ja sogar relativ langlebig, ne? Also Kordstoff, wenn das guter Stoff ist, der ist ja wirklich sehr haltbar. Ja, auch da sind wir wieder an dem gleichen Punkt, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen hier in diesem Podcast. Man hat das Gefühl, dass alles so ein bisschen liebloser geworden ist heutzutage, ne? Man macht sich einfach nicht mehr, vielleicht nicht mehr so viele Gedanken oder so, will sich nicht mehr so viel Mühe geben. Sicherlich auch ein Kostenfaktor, einfach verschiedene Sachen anzubieten. Es ist schade. Damals gab es irgendwie, ja, besonderere Materialien.
Ja, auf jeden Fall. Aber da wurde halt auch nicht immer nur auf den letzten Cent halt geachtet, gehe ich stark von aus.
Ja, ganz offensichtlich. Mhm. Willst du uns mal erzählen, was denn noch so an Ausstattung besonders ist beim Baccarat? Also wir haben jetzt ja schon gehört, Lederausstattung, klar. Aber das ist natürlich noch nicht alles, ne?
Nee, klar. Der Wagen hat außerdem noch eine bessere Geräuschdämmung erstmal grundsätzlich. Dann hat er hochflorige Velourteppiche. Sieht man jetzt auf unseren Bildern leider nicht so, weil wir da ja diese Gummimatten drüber hatten. Könnt ihr uns aber glauben, hatte der Wagen. Dann hat er eine ganz spezielle Heckablage. Dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr. Er hat das Lederlenkrad und auch den Schaltknauf aus dem GTE. Mhm. Dann hat er elektrische Fensterheber und er hat auch schon Zentralverriegelungen, sogar infrarot gesteuert.
Und also die?
Auf Tastendruck.
Ja, die hat einen lustigen Namen, ne? Hast du es gelesen?
Ne.
Plip.
Ach doch, stimmt, habe ich doch gelesen, ja.
Finde ich irgendwie auch sympathisch, wenn man so seiner Zentralverriegelung sogar noch einen Kosenamen gibt. Plip, klingt auch niedlich.
Ja.
Ja, also du hast es schon gesagt, das waren die Besonderheiten. Noch eine richtige Nerd-Besonderheit, die ich gelesen habe. Du kannst die hinteren Sitze getrennt voneinander umlegen. Das soll wohl auch speziell sein beim Baccarat.
Ja.
Ganz was Wichtiges. Mhm. Ja, ansonsten Was mir noch so im Kopf geblieben ist, das ist jetzt keine Baccarat-spezifische Sache, sondern an und für sich wahrscheinlich bei jedem Renault 5 so, der Scheibenwischerhebel, ne? Da haben wir uns noch beide irgendwie angeguckt und gesagt, also der ist ja wirklich ganz kurios positioniert, ne?
Mhm.
Also ist kein Lenkstockhebel, sondern der ist quasi neben dem Lenkrad im Armaturenbrett, aber auch nicht so, dass man sofort drauf kommt, dass es der Scheibenwischer ist und dann ja auch von der Bedienung her ungewohnt, ne?
Das ist jetzt nicht wirklich intuitiv, würde ich sagen, ja.
So, also, wenn man das erste Mal in den Regen kommt, dann könnte man vielleicht schon mal ganz kurz vor einem Rätsel stehen und denken, Moment mal, wo mache ich denn jetzt hier den Scheibenwischer an?
Mhm.
Ja, und dann haben wir eigentlich noch das Highlight, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar dieses sogenannte, ich nenne es so, Spezialfach unter der Hutablage. Also wenn man es nicht weiß, dann sieht man es auch nicht, finde ich.
Nee, das ist ein Geheimfach, könnte man eigentlich sagen.
Ja, Geheimfach, ja.
Ja, stimmt.
Also du machst die Heckklappe auf und du hast eben, ja, die Hutablage, die geht mit auf. Und unter der Hutablage, relativ flach, hast du, ja, dieses sogenannte, dann nennen wir es besser, Geheimfach. Und da kann man beispielsweise Tennisschläger reintun.
Mhm, so wie Hanjo es getan hat.
Genau.
Und vor allem auch diese Tasche an sich, müsst ihr euch vorstellen, sieht auch echt edel aus. Also die hängt quasi unter der Hutablage und ist auch aus Leder.
Richtig. Und da Hanjo besonders detailverliebt ist, hat er da nicht nur eine Packung Tennisbälle und Tennisschläger reingepackt, sondern extra auch noch so eine Packung besorgt aus den 80er Jahren, damit das wirklich absolut 100% passend ist.
Ja, sieht auch richtig cool aus.
Ja, also das ist wirklich so ein richtiger Flex so. Du machst einfach Kofferraum auf und sagst, hier, guck dir das mal an, bitte. Mhm. Und dann hast du da irgendwie die Tennisschläger und diese Bälle drin. Schon richtig cool.
Ja.
Ja, und mehr habe ich eigentlich nicht. Wir könnten jetzt noch sagen, Kofferraumvolumen 233 Liter habe ich hier noch notiert.
Ist für die Größe, für die Abmessung eigentlich auch echt in Ordnung.
Ja, und du kannst ja auch noch die Rücksitze getrennt voneinander umlegen.
So ist es, ja.
Und es gibt noch eine Besonderheit. Ganz zum Schluss fällt mir gerade noch ein, Kofferraum und Handschuhfach beleuchtet.
Mhm. Aber auch nur beim Baccarat, oder?
Angeblich ja. Oder zumindest nur bei den höheren Motorisierungen. Also beim Campus definitiv nicht.
Ja gut, das habe ich mir fast gedacht. Ja.
Ja, also ihr merkt schon, das Auto hat für einen Kleinwagen, vor allen Dingen für einen Kleinwagen aus dieser Zeit, eine hammermäßige Ausstattung mit richtig coolen Details. Man muss allerdings die Farbe braun, beige schon mögen. Sonst ist das vielleicht nicht unbedingt das richtige Interieur für einen, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar.
Und damit springen wir ins nächste Kapitel und kommen zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Und da wird es wirklich interessant. Du kannst uns, glaube ich, nochmal ganz kurz, aber wirklich nicht zu ausufernd erzählen, R5 gab es mit einer Fülle an Motoren.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen hier aufzählen, das sprengt, glaube ich, den Rahmen so ein bisschen. Aber ich kann zumindest so viel sagen. Es gab als Benziner diverse Varianten von 1 Liter bis 1,7 Liter Hubraum, von 41 bis 120 PS, also auch eine ordentliche Spreizung, einfach mal verdreifacht die Leistung. Und es gab ihn sogar auch noch als Diesel. Hm. Da gab es allerdings nur einen einzigen Motor, 1,6 Liter Hubraum mit 55 PS. Und unser Exemplar, weil es ein Baccarat ist, hatte einen 1,4 Liter Vierzylinder Vergaser mit 71 PS.
Ja, stramme 71 PS. Man muss tatsächlich sagen, es wird relativ undurchsichtig, was die Motorisierung angeht. Denn je nach Land, da sind wir wieder bei der Länderspezifikation, gab es auch also das Topmodell Baccarat, Exklusiv, Monaco mit unterschiedlichen Motorisierungen. In Deutschland beispielsweise, wo es ja nur den R5 Exklusiv gab, gab es auch ausschließlich den größeren 1,7 Liter Vierzylinder mit 87 PS. Das heißt, wenn man also ein bisschen danach googelt und dann auf den Exklusiv stößt, dann wird man immer von 87 PS lesen. Den Motor soll es wohl im Baccarat auch gegeben haben, allerdings gab es eben auch den kleineren Motor und unser Fahrzeug hatte den 1,4 Liter Vierzylinder mit 71 PS.
Der auch deutlich gängiger im Baccarat ist, muss man dazu sagen, ne?
Genau. Wir haben auch noch einen Topspeed für euch. Da beziehen wir uns jetzt auf den Fahrzeugschein. 167 km/h. Ja, können wir gleich vorwegnehmen. Sind wir nicht gefahren.
Nee.
Wollten wir dem Auto auch nicht zumuten.
Nö. Verlangt er auch nicht wirklich nach.
Nee, das stimmt. Leergewicht haben wir noch für euch. 775 Kilo. ja, das Auto stammt noch aus der Zeit, als Autos wirklich leicht waren.
Ich finde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 775 Kilo.
Ja, ja, der A1 aus der vorletzten Folge, wieder einfach mal eine halbe Tonne mehr.
Ja, das ist schon wirklich, schon krass.
Gut, aber da haben wir auch schon ein paar drüber gesprochen, ist natürlich auch viel, liegt natürlich auch an Sicherheitsausstattung und so. Also vieles auch Vorschrift mittlerweile. Und wenn man ganz ehrlich ist, so cool das Auto auch ist, in den Unfall will man natürlich mit so einem R5 gerade heutzutage nicht mehr verwickelt sein. Also wenn du jetzt überlegst, heutzutage kommt da so ein GLS, fährt in dich rein, ja, bitte.
Ja gut, wenn du Glück hast, kannst du unterdurch sneaken.
Halt da ist nicht mehr viel irgendwie von dir übrig. So, ne? Das war natürlich damals auch eine andere Zeit. Deshalb ist das natürlich schon schön, dass das Auto noch so leicht ist. Aber man muss ja auch mal fairerweise sagen, es ist ja auch nicht alles schlecht, was modern ist. Von daher gerade diese Sicherheitsfeatures, da hat das Auto ja einfach ja das Nachsehen, so ein altes Auto.
Ja, das stimmt. Was man auch noch erwähnen könnte, es gab den Wagen sogar tatsächlich mit 3-Gang-Automatikgetriebe. Sehe ich jetzt in dem Wagen nicht so.
Ja.
Bräuchte ich nicht.
Nee, stimmt. Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie nochmal ausmalt, wie so alte Automatikgetriebe schalten. Mhm. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, passt natürlich so zu diesem Luxusgedanken, so eine Automatik. Ein gedehntes Ja von meiner Seite. Wir können zum Glück verkünden, dass unser Fahrzeug eine klassische Handschaltung hatte.
Ja.
Und damit waren wir, glaube ich, auch ganz gut bedient, ne?
Definitiv, ja.
Ja, ansonsten haben wir nicht so ganz viele Leistungswerte noch. Also 0 auf 100 beispielsweise haben wir jetzt nicht herausgefunden. Der Exklusiv, der ging in unter 10 Sekunden auf 100. Mhm. Ja, wie gesagt, hatte auch mehr Leistung. Also unser Auto wird wahrscheinlich über 10 Sekunden gebraucht haben oder brauchen. Aber ich glaube, das ist auch alles andere als relevant bei diesem Auto. Was wir euch noch liefern können, ist ein Neupreis, zumindest in Deutschland.
Ja. Der lag damals bei 21.900 D-Mark. Das ist schon wirklich recht viel. Also für die Zeit,
ja,
schon ein teurer Wagen gewesen.
Musste man sich schon wirklich gönnen wollen, so ein Auto. Und das haben jetzt auch gerade auf alle Länder bezogen nicht ganz so viele Kunden gemacht, ne?
Nee, nicht wirklich. Insgesamt sind vom Edel R5 gerade mal 4.000 Autos ungefähr entstanden. Und wir erinnern uns zurück, 3,5 Millionen R5 wurden gebaut von der zweiten Generation. Und davon sind gerade mal knapp 4.000 Edel R5. Also war jetzt nicht unbedingt der Verkaufsschlager, könnte man sagen.
Nee. Und das wiederum führt dazu, weil an dieser Stelle am Ende des Kapitels gucken wir immer noch mal auf den Gebrauchtwagenmarkt. Können wir dieses Mal relativ kurz machen. Also in Deutschland ist kein einziger Baccarat im Angebot. Mhm. Es gibt ein paar Clio-Baccarat und sogar einen Safran-Baccarat. Aber keinen R5. Ich habe einen R5 exklusiv gefunden. Der wird in Dänemark angeboten. Mhm. Der soll 8.900 Euro kosten. Der ist allerdings auch nicht braun.
Ja.
Also das Auto, ich meine, kein einziges Auto im Angebot.
Auch vom Monaco oder Limited nicht.
Ja.
Ich habe auch alles durchgestöbert. Also ich habe auch nur den aus Dänemark gefunden. Und das ist halt nicht wirklich aussagekräftig, weil da kann ja alles ranschmieren, wenn halt nur ein einziges Auto zum Verkauf steht. Keine Ahnung, ob er dafür wirklich auch weggeht oder ja.
Ja, aber damit können wir, glaube ich, auch schon jetzt fast sagen, wenn ich jetzt so rückblickend mal auf unsere Fahrzeuge schaue, die wir so gefahren sind. Ich meine, wir sind wirklich auch schon spezielle Autos gefahren. Ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist das seltenste Auto, was wir bisher im Podcast hatten. In Summe vielleicht nicht, aber ich glaube, von den Autos, die auch überlebt haben, also wenn jetzt gar keiner mehr im Angebot ist.
So meinst du das? Ja, okay. Nicht von der Stückzeit, die gebaut wurden,
genau,
sondern die auch wirklich, wahrscheinlich wurden einige auch einfach ganz normal genutzt und sind dann irgendwann verendet.
Genau.
Ja, könnte wirklich sein, ja.
Also auf jeden Fall eines der seltensten Fahrzeuge, würde ich mal behaupten, weil eigentlich von jedem Auto, was wir bisher ja besprochen haben, haben wir ja immer kurz in den Gebrauchtwagenmarkt geguckt. Es gab immer ein paar.
Ja, das stimmt.
Und bei dem keins. Ihr merkt also schon, dieser Baccarat, der ist wirklich sehr, sehr speziell. Und ich habe mich nochmal so ein bisschen eingelesen. Die Technik vom R5, die ist natürlich solide und eigentlich auch nicht tot zu kriegen. Rost ist natürlich ein Problem. Gut. Klar, ist bei Kleinwagen aus der Zeit häufig so. Was wirklich ein Problem ist, habe ich gelesen, Teile zu bekommen, die Baccarat-spezifisch sind.
Mhm.
Eigentlich praktisch nicht existent.
Ist ja auch logisch, wenn du schon kein ganzes Auto kriegst, wo willst du auch die Teile herbekommen? Ne? Ich denke mal, da gab es nicht viele, die sich wirklich aufs Lager gelegt haben.
Ja, aber wenn doch,
Ja, dann ist jetzt, wird das wahrscheinlich mit Gold aufgewogen jetzt.
Genau. Ja. Die zwei Sessel, die du noch im Wohnzimmer dann stehen hast aus deinem Baccarat, die könntest du dann jetzt doch mal wieder verkaufen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, also ich finde es immer cool, mich so ein bisschen so einzuarbeiten, weil ja, ich wusste, dass das Auto selten ist, aber dann mal zu schauen, keiner im Angebot, auch sich so ein bisschen da reinzuarbeiten, ist einfach, es macht Spaß.
Mhm.
Ja, ich habe nichts mehr zu den technischen Daten.
Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir können losfahren.
Dann starten wir mal.
Fahren.
Und auch das haben wir ja schon eingangs besprochen. Starten ist jetzt nicht ganz so easy, ne? Da muss man sich schon drauf einlassen. Also, Choke zum Starten, gerade wenn das Auto kalt ist, brauchst du auf jeden Fall. Choke ist halt so ein Hebel, den kannst du hochdrücken.
Mhm.
Dann startest du das Auto und dann kriegt er halt einfach mehr Drehzahl. Wir haben ja aber eben schon gesagt, das ist eigentlich so, also du lässt das Auto an, dann geht die Drehzahl hoch und dann willst du das ja auch wieder einpegeln, damit das Auto nicht permanent auf 2000 Umdrehungen oder so dreht. Und das ist sehr, 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 sehr feinfühlig. Ne? Also wenn du wirklich nur so einen Millimeter an diesem Hebel quasi runtergemacht hast, hast du schon das Gefühl, dass die Drehzahl fällt 800 Umdrehungen runter und war schon kurz vorm Ausgehen. Ne?
Ja, das ist ja auch das, was Hanjo auch in der Sprachnachricht gesagt hat, dass da auf jeden Fall nochmal irgendwie ein bisschen feinjustiert werden muss. Weil man muss im Prinzip die ganze Zeit einen Choke so ein bisschen gezogen haben, um zu fahren und damit dann in der Stadt halt nicht einfach ausgeht. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Der ist ja normalerweise nur fürs Starten gedacht und vielleicht noch kurz danach. Ja. Und dann langsam löst man es ja wieder. Das war auf jeden Fall ein bisschen speziell und ein bisschen schwierig, sag ich mal, zu dosieren.
Ja, genau. Da musste man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und Hanjo hatte uns ja auch schon vorgewarnt. Er meinte auch, manchmal geht das Auto dann auch einfach aus, wenn du dann eben den Choke schon wieder runtergeregelt hast. Dann einfach kurz Kupplungspedal schnalzen lassen, dann geht er wieder an, wenn du denn rollst. So, also da waren wir schon so ein bisschen, gerade am Anfang war es schon so, dass wir erstmal gedacht haben, okay, wie läuft das hier alles so? Aber an und für sich war es schon einfach. Und wenn man jetzt dieses Mal irgendwie weglässt und sich irgendwie überlegt, dass ja das Standgas an und für sich einfach nur mal eingestellt werden muss, dann ist das Auto dafür, dass es schon so alt ist, echt einfach zu fahren.
Ja, und er lief ja auch sehr gut, der Motor an sich. Also wie gesagt, es war einfach nur, dass diese Standdrehzahl halt irgendwie nicht so richtig sich gefunden hat, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also, damit hast du es eigentlich schon gut gesagt. Ich fand sogar, dass das Auto sich relativ spritzig so auf den ersten Metern fuhr. Liegt natürlich auch am niedrigen Gewicht, klar. Was ebenfalls noch so ein ganz kleines bisschen gewöhnungsbedürftig war, war wieder das Kupplungspedal. Aber gefühlt wirklich nur das Pedal, ne? Also nicht die Kupplung an sich, die irgendwie verschlissen war, sondern eher das Pedal, was ja wieder so ein bisschen so knarzig war, ne?
Ein bisschen hakelig. Ja, genau. Ja, es ist nicht ganz gleichmäßig gekommen, sondern so ein bisschen so in Etappen, könnte man sagen eigentlich. Da musste man sich schon so ein bisschen konzentrieren, allerdings auch nur beim Anfahren.
Ja, genau.
Also beim Schalten ganz normal ging das wirklich butterweich und wie Jan schon gesagt hat, die Kupplung, die war echt in einem guten Zustand. Also man hat nicht gemerkt, dass die irgendwie schleift oder sonst irgendwas die ganze Zeit, sondern das hat gut funktioniert, aber irgendwie das Pedal, das will nicht so richtig, als wenn das so ein bisschen eingerostet ist, könnte man fast sagen.
Ja, ja, und da war man also quasi so die, ich sag mal so, ich bin ja zuerst gefahren, wenn wir euch jetzt wieder so quasi mitnehmen auf diesen Tag, so die ersten 5 Minuten war man, also ich zumindest, so ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, als wir da aus der Tiefgarage rausgefahren sind, sind wir an die erste Straße so rangefahren. Das war ja so eine relativ unübersichtlich oder uneinsehbare Straße, wo man nicht so richtig sehen konnte, ob von links was kommt. Und dann warst du so, okay, ich kann es nicht so genau sehen. Und dann hast du dich so reingetastet. Und das mit einem Auto, wo du jetzt nicht so weißt, wie kommt jetzt hier das Pedal, geht der gleich aus, war schon so ein kurzer Moment, wo man dachte, okay, jetzt Konzentration mal eben. Und lieber noch mal ein Auto zu viel abwarten, als irgendwie was zu machen. Und dann geht er doch aus. Oder du wirkst ihn noch ab oder so. Aber es war wirklich so, nach 5 Minuten hatte man eigentlich so, also ich zumindest, diesen Flow.
Ja.
Dann warst du erstmal drin.
Ja, also eigentlich im Prinzip war die Anspannung umsonst. Das war, finde ich, so im ersten Moment dachtest du, irgendwie so richtig kommt man nicht damit klar, aber eigentlich kommst du doch super schnell damit klar. Es war nur erstmal ein bisschen ungewohnt, dass halt das Kupplungspedal nicht ganz linear, sag ich mal, gekommen ist, sondern dass es so ein bisschen, ja, stockelig war.
Aber wenn man dann unterwegs war, und wir waren jetzt hier hauptsächlich in Hamburg in der Stadt unterwegs, dann hat das mega Spaß gemacht und zwar an und für sich, egal wie schnell man gefahren ist. Weil, wir haben ja eben schon gesagt, also das Auto fährt spritzig mit seinen 71 PS. Der Motor hing überraschend gut am Gas. Das war wirklich so, dass du dachtest, ja, okay, fühlt sich auf jeden Fall nicht untermotorisiert an.
Aber 71 PS ist ja auch, also gerade für die Zeit, für einen kleinen Wagen auch relativ viel.
Ja, für die Zeit,
wenn du überlegst, dass es den gleichen Wagen mit 41 gab.
Ja, für die Zeit ja. Aber wir sind natürlich auch mega leistungsverwöhnt heutzutage.
Ja, aber das Gewicht kennt man ja nicht mehr so. Deswegen finde ich es schon, im Zusammenspiel finde ich, ist es schon ein spritziges Auto.
Ja, ist auf jeden Fall ein spritziges Auto, ganz klar. Vor allen Dingen, wie gesagt, so in der Stadt, da hast du immer das Gefühl, du bist ausreichend motorisiert. Mhm. Und, was mich sehr positiv überrascht hat, ist die Handschaltung gewesen. Fünfgang-Handschaltung. Und jetzt ist es natürlich wieder in Relation zu sehen. Ich fand die Wege sogar relativ kurz.
Mhm, war recht knackig irgendwie das Ganze, ne?
Man würde jetzt vermuten, irgendwie so ein französisches Auto, das ist wieder so mit, keine Ahnung, Arm auskugeln oder so.
So wie beim Alpha so.
Ja, genau. Richtung,
ne? Ja.
Gar nicht.
Nö.
Kürzer als gedacht.
Ja.
Hat so richtig Spaß gemacht, so die Gänge durchzuschalten, das Auto irgendwie da so im Hamburger Stadtverkehr zu bewegen. Es fühlt sich alles relativ easy an.
Ja, aber das ist doch das, was die Franzosen wirklich gut können. Also ich finde, bei jedem französischen Kleinwagen, den ich bis jetzt gefahren bin, war immer die Schaltung echt Sahne.
Ja.
Die war immer gut. Selbst im gewissen Alter dann irgendwann hatte man gedacht, die ist immer noch richtig gut.
Ja, ist für die Ewigkeit irgendwie gebaut, ne?
Ja, ja, ist solide und trotzdem irgendwie, ja, total angenehm zu fahren.
Und was außerdem wirklich dazu beigetragen hat, dass das Auto richtig Spaß gemacht hat, war das Fahrwerk. Mhm. Es war ein richtig gutes Fahrwerk, so ein französisches Fahrwerk halt, ne? Also mit gut meine ich in diesem Fall eher komfortabel als sportlich natürlich. Aber jetzt auch nicht so, dass das Auto wirklich hin und her gewankt ist, aber eben so, es war irgendwie so lebendig. Und als man über Kopfsteinpflaster gefahren ist, hat es nicht so gerödelt oder so. Es war, da hat es wieder ganz gut so geschluckt. Da merkt man halt auch, die Franzosen.
Ja, und ich finde halt, das finde ich immer so witzig bei denen, in den Kurven, du merkst halt, du fährst eine Kurve.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht, dass du irgendwie aus der Seitenscheibe auf den Boden guckst, so wankt er jetzt nicht, aber du merkst halt, du machst was, es passiert was, also der Wagen lehnt sich so ein klein bisschen rein und sowas, es ist halt irgendwie, ja, super unterhaltsam einfach.
Ja, und dazu kommt die Lenkung, die auch relativ leichtgängig war und das Auto hat einfach einen sehr kleinen Wendekreis, ne?
Ja.
Also ist ja halt auch ein kleines Auto. Und man kann da wirklich so gefühlt einfach auf so einer doppelspurigen Straße mal eben so nochmal ein Yui machen, kannst nochmal wenden. Und das Auto ist wirklich so ein richtiges Gute-Laune-Auto.
Ja, komplett. Auch da wieder, es war jetzt nicht so extrem wie jetzt vielleicht beim Fiat 500 oder so, aber die Leute freuen sich über den Wagen.
Ja.
Also du fährst durch die Stadt und die Leute grinsen und keiner ist dir böse, wenn du irgendwann vielleicht nochmal davor fährst oder wie auch immer. Es ist einfach irgendwie entspannt. Die Leute um dich rum sind gut drauf. Und das macht immer so einen kleinen Wagen auch aus.
Ja, das hat Hanjo ja auch schon gesagt, irgendwie, das ist so ein Auto, auf das alle positiv irgendwie reagieren, weil es natürlich auch kein Night Shirt, ganz klar. Mhm. So, aber es sieht auch einfach sympathisch aus, dann noch in diesem Braun. Wahrscheinlich hat keiner von den ganzen Leuten, an denen wir vorbeigefahren sind, irgendwie erkannt, was das für ein seltenes Auto eigentlich ist. Nee. Aber alle haben gedacht, ach, guck mal, hier so ein kleiner süßer Renault in Braun, wie lustig. So, die zwei Dudes da drin, sieht bestimmt auch lustig aus, wenn wir da vorbeigeheizt sind, so.
Ja.
Man hatte irgendwie das Gefühl, auch wenn man gar nicht zu schnell fährt, man ist immer so, ja, so am Flitzen.
Ja, und das ist halt das Lustige bei diesen Autos, dass du immer das Gefühl hast, dass du so sportlich fährst eigentlich gerade, obwohl du gerade so mitschwimmst eigentlich.
Ja, ja, genau.
Also du bist ja überhaupt nicht schnell, aber es fühlt sich schnell an. Ja. Und das ist halt eigentlich das Coole.
Absolut. Und ich muss dazu sagen, ich jetzt im Speziellen hatte auch noch so gleich so Flashbacks, nicht nur vom Ganzen so, wie das Auto fährt, sondern sogar wirklich vom Geruch und so von den einzelnen Teilen im Innenraum, die ich da so gesehen habe, jetzt nicht in der Farbe, aber so dieses Plastik und so. Denn mein Vater, der hatte mal einen Renault Rapide, diesen kleinen Kastenwagen, so den Vorgänger vom Kangoo. Und mit dem sind wir früher echt viel rumgefahren. Und ja, das ist ja so ungefähr die Zeit gewesen. Und das Auto hat wirklich genauso gerochen wie der Baccarat. Und das Auto hat mich, obwohl es ja nur ein Kastenwagen war, so vom Ganzen, auch so dieses Anlassen, was wir eben beim Starten gehört haben, der Rapide klang genauso. Ist irgendwie lustig, wie so manche Autos, obwohl es, ich weiß nicht, das ist bestimmt 25 Jahre her, dass ich mit dem Auto mit meinem Dad gefahren bin. Das, sofort hast du das wieder so mega präsent im Kopf und denkst, ey, warte mal, das ist genau wie damals.
Ja, schon krass, ne? Ja. Das vergisst man irgendwie einfach nicht.
Sind irgendwie so diese frühkindlichen Erinnerungen, die sich so richtig eingebrannt haben. Und dann hast du es komplett, also ich hab gar nicht mehr in diesen Rapid gedacht, wirklich Jahrzehnte nicht. Und jetzt, als ich da eingestiegen bin, habe ich sofort gedacht, Moment mal, das kenn ist ich damals.
Doch. Ja.
Ja, wirklich. Ja, also, es war wirklich eine richtig lustige entspannte Fahrt irgendwie so. Ne? Man ist selber ja auch irgendwie entspannt am Steuer. Das finde ich auch immer schön. Mhm. Es gibt ja so Autos, die verleiten dazu, dass man immer schnell fahren will oder fordern. Andere fühlen sich davon herausgefordert, haben wir auch schon mal erzählt. Mhm. Mit diesem Auto beispielsweise haben wir ja gleich gesagt, ja, brauchen jetzt nicht auf die Autobahn, brauchen eigentlich auch nicht auf die Landstraße. Lass einfach einen schönen Tag hier in Hamburg haben. Irgendwie bei gutem Wetter, und das Wetter war ja tatsächlich gut, ein bisschen durch die Gegend eiern so, ein paar Runden hier drehen. Man muss damit überhaupt nicht schnell fahren, um das Auto zu erleben.
Ja, also der gehört ja im Prinzip sowieso in die Stadt. Also so eine schöne Stadttour passt da ja perfekt. Und man fühlt sich einfach so richtig wohl, man hat gute Laune, man quatscht so ein bisschen, hat das Fenster offen. Man vergisst auch irgendwie zwischendurch, dass man so in was Besonderem, sag ich mal, sitzt. Was ja auch immer ein gutes Zeichen ist, dass du nicht die ganze Zeit nur nervös bist und denkst, oh Gott, sondern du bist halt einfach so richtig zufrieden einfach.
Ja.
Mega. Und entschleunigt halt auch irgendwie.
Einfach rundum irgendwie ein cooles Auto, was nicht nur bei einem selber irgendwie für ein kleines Lächeln, sondern eben auch bei gefühlt den meisten Passanten oder anderen Verkehrsteilnehmern auch für so ein kleines Lächeln sorgt, ne?
Ja, das stimmt.
Hast du noch was zum reinen Fahren?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, dann komme ich jetzt hier zum Ende nochmal mit einer schönen Anekdote.
Mhm.
Weißt du schon welche?
Ich habe eine Vermutung.
Ich erzähle euch jetzt nochmal, wie das so lief. Also, Auto aus der Tiefgarage geholt, losgefahren, ich bin ein bisschen gefahren. Irgendwann haben wir gesagt, Wetter ist gut, lass mal einen kleinen Cappuccino trinken. Ne? Mhm. Sind wir zu so einem Café hier in Hamburg gefahren. Ich glaube, ohne dass das hier als Schleichwerbung durchgeht, können wir auch sagen, Trepazzi in Winterhude. Wirklich schönes Café, kann man direkt davor parken. Ne? Wir uns noch voll gefreut, direkt davor, Parkplatz gefunden, mega gut. Sogar beim Cappuccino-Schlürfen hast du das Auto im Blick. War richtig süß, ne?
Ja.
Einfach gebockt. So, gutes Wetter, schönes Auto. Und dann wollen wir losfahren, ne?
Ja, wollten wir.
Du bist dann gefahren?
Mhm.
Ja, und wie war das dann? Was war dann passiert?
Ja, also wir ja schon gesagt haben, das mit dem Choke ist gar nicht so einfach, dass der Wagen da perfekt anspringt. Und das war auch da natürlich so. Wie gesagt, erste Reihe vorm Café, man steigt ein. Und der Wagen hat keinen Bock. Alles Mögliche probiert. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Startversuche es waren, aber es waren auf jeden Fall ein paar mehr. Mhm. Und so langsam wurde ich dann auch ein bisschen nervös. Hab so gedacht, gut, so jetzt könnte er so langsam mal nach dem ganzen Orgel, weil ich denke da auch immer so an die Batterie, denke mir so, die hat ja jetzt auch nicht unendlich Versuche, um immer dann den Motor dann in Schwung zu bringen.
Ja, und auch beim Vergaser natürlich.
Ja, ja, ne? Klar, also wenn er sich einmal richtig verschluckt oder genau, sowas, auch schlecht. Dass
der irgendwann absäuft.
Genau, richtig. Aber der Wagen hat uns nicht enttäuscht. Er sprang dann irgendwann, wie gesagt, nach einem, was weiß ich, wievielten Versuch an. Und dann lief er auch relativ gut, sag ich mal.
Ja. Jo. Aber es ist einfach immer lustig. Also, vielleicht sind wir da auch einfach ganz unterschiedlich so. Ich dachte mir so, ja, irgendwann wird er schon anspringen. Das wird schon laufen, so. Und du bist ja schon recht nervös geworden, so, ne? Da bist du ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, es war jetzt ja auch nicht beim zweiten Versuch, dass ich nervös geworden bin.
Nee, schon so. Schon so 8, 9.
Ja, eben. So, da war es dann langsam. Ich dachte, so langsam. So könnte er schon mal.
Und ich kenne dich ja nun schon einen Tag länger, so. Und ich weiß ja dann schon, grundsätzlich ist das ja nicht nach deinem Geschmack so.
Nee.
In deiner Vorstellung haben ja gefühlt auch alle nur auf uns geguckt.
Haben sie auch, ja, auf jeden Fall.
So. Ich glaube ja, die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Und ich habe gemerkt, mit jedem Startversuch, obwohl du es dir versucht hast, nicht anmerken zu lassen, bist du schon ein bisschen nervöser geworden. Ne?
Ja.
Irgendwann so, wir rollen jetzt auch noch ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob wir heute hier noch loskommen.
Das muss man dazu sagen, es war eine relativ kleine Parklücke halt auch.
Ja.
Und dann immer, wenn du es halt probierst, dann bist du halt zwischendurch mal von der Bremse gegangen, dann ist er wieder ein kleines Stück zurückgerollt und so. Und dachte ich, oh, jetzt haben wir da hinten auch nicht mehr so viel Platz. Ja. Aber es hat ja noch geklappt am Ende.
Am Ende kam er dann und das gehört ja auch dazu. Ist Charakter, ne? Ist ja auch langweilig, wenn alles immer perfekt läuft.
Das stimmt, da hast du recht.
Und ich glaube, mit dieser Anekdote können wir dann auch ins Fazit gehen.
Fazit.
Willst du beginnen?
Ja, gerne. Also als erstes möchte ich erstmal sagen, wenn die Franzosen eins können, dann sind es auf jeden Fall Kleinwagen. Man könnte fast sagen, konnten vielleicht auch, so vorsichtig aussprechen, weil mittlerweile ist ja jetzt auch nicht mehr so viel im Angebot, aber gerade so zu der Zeit finde ich, französische Kleinwagen waren eigentlich die Bank durch alle irgendwie cool. Ich mochte die alle. Ich mag die Optik extrem gerne von französischen Kleinwagen. Ich finde die Raumkonzepte meistens extrem gut. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen, aber von außen denkst du immer so, wie soll ich da reinpassen? Sitzt drin, denkst, krass, ist das geräumig. Man sitzt immer bequem irgendwie in denen drin. und das auch mit meiner Größe. Selbst hinten geht's. Ist jetzt kein Auto, wo ich jetzt sagen würde, möchte ich jetzt mit in Urlaub fahren hinten, aber es geht. Es ist echt okay. Und das mit den Abmessungen. Er fährt sich extrem gut, ist super wendig, spritzig, macht einfach gute Laune, ist ein perfekter City-Flitzer einfach. Und es ist halt ein extrem sympathisches Auto. Das finde ich bei denen auch immer cool. Mir geht's immer so, immer wenn ich so einen kleinen Wagen fahre, werde ich irgendwie so ein bisschen traurig, dass es sowas nicht mehr gibt. Du hast es ja vorhin schon im Fahrenkapitel gesagt, ja, Sicherheitsassistenten hier und da ist halt alles nötig. Sehe ich bedingt so, dass vielleicht der ein oder andere Airbag mehr dazugekommen ist und vielleicht ein bisschen mehr Knauschzone, dass er dadurch ein bisschen größer geworden ist, okay. Mittlerweile finde ich es aber echt irgendwie absurd. Also, dass du irgendwelche Spurhalteassistenten in einem Kleinwagen unbedingt serienmäßig haben musst und was weiß ich nicht alles, geht halt immer nur zulasten der Größe, des Gewichts und ist auch in meinen Augen so ein bisschen konträr zu dem, was ja eigentlich uns ja immer so gepredigt wird, Umweltschutz. Wir müssen unbedingt die Umwelt schützen, trotzdem werden die Autos immer gigantischer, die Innenstädte platzen aus allen Nähten, die Autos werden immer größer. Ich immer denke, weiß nicht, wenn du so einen Stadtflitzer hast, dann brauche ich eigentlich diesen ganzen Kram nicht, weil ich fahre in der Regel 50 oder heutzutage in den meisten Fällen sogar eher 30. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Spurhalteassistent unbedingt brauche. Und das ist immer so, was bei mir im Kopf immer so rumschwirrt, was ich so schade finde, dass es das heutzutage halt irgendwie wirklich nicht mehr in der Form gibt, ist klar, aber so weit entfernt von dem Ganzen ist, das finde ich schon irgendwie schade.
Luca wird traurig.
Ja, hier am von was schön zu was traurig, ich weiß, aber ich finde das irgendwie immer schade, dass es halt sich so entwickelt hat, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach mega cool, so ein Auto wieder zu fahren. Es ist schön, dass es diese Autos noch gibt und es gibt sie ja zum Glück noch in relativ großer Zahl. Klar, nicht als Sonderversion, aber man kann ja immer noch französische Kleinwagen aus der Zeit kaufen. Gibt es ja immer noch mehr als genug und die zaubern einem immer noch ein Lächeln ins Gesicht.
Ja, definitiv. Also an und für sich hast du es damit ja auch wieder aufgefangen. Du könntest dir ja auch theoretisch, wenn du denn unbedingt einen Kleinwagen haben möchtest, auch einfach so einen kaufen. Klar. Die gibt es ja noch. So, genau. Ne? Das heißt, du musst ja kein neues Auto nehmen. Von daher, du hast ja Optionen. Mhm. Zu meinem Fazit, ich gebe dir in den meisten Punkten recht. Also erstmal vorweg, ich feiere das Auto einfach mega. Ich finde es ultra cool. Mhm. Und ich finde besonders, also klar mag ich auch französische Kleinwagen, gerade auch so aus den 80er, 90er Jahren besonders gerne, weil die einfach gut sind so. Aber die sind natürlich auch einfach zum Großteil in riesigen Stückzahlen, weil sie so gut sind, gebaut worden. Weshalb ich jetzt sage, ja, okay, die sind cool, aber ja, so ein normaler R5 oder auch ein normaler 205, ja, ist halt einfach Massenware, wäre jetzt nichts für mich, auch wenn ich grundsätzlich cool finde, dass es die noch gibt. Aber genau sowas wie den Baccarat, ja, das ist ja zu 100% mein Geschmack, ne? Mhm. Es ist super speziell, die Details, da habe ich ja schon jetzt in den einzelnen Kapiteln einiges zu gesagt. Ich finde so diese Detailliebe, das ist für mich auch sowas, was einfach vollkommen auf der Strecke geblieben ist. Wie viel Mühe sich gegeben wurde, Materialauswahl, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Ausstattungslinien. Mega, mega cool. Da hat man sich richtig viel Mühe gegeben. Da gab es nicht überall den Rotstift, wo gesagt, ja, wir machen einfach nur 3 Farben und fertig ist. Sondern es gab Exklusivfarben nur für dieses Auto. Dann noch goldener Zierstreifen, diese Ledersitze. Das sind einfach Sachen, mega. Dass dann noch das Auto so spritzig fährt und einfach irgendwie so ein Auto mit Charakter ist, ist natürlich noch ein Bonus. Richtiges Gute-Laune-Auto, habe ich ja schon eben gesagt. Und das ist für mich, das rundet das Ganze dann wieder so ab. Obwohl es so speziell ist, dieses Auto, so selten, so viele besondere Teile hat, ist es einfach nicht teuer und kostet wahrscheinlich auch im Unterhalt nicht die Welt. Also es ist so ein Auto, das könntest du dir hinstellen. Und auch Hanjo hat ja gesagt, er ist nicht viel damit gefahren, 2.000, 3.000 Kilometer. Trotzdem ist es so, ich würde mir das hinstellen und hätte kein schlechtes Gefühl damit, den mal nicht zu bewegen. Wenn ich ihn dann wieder bewege, würde ich mich mega freuen. Mhm. Man hat ja oft so das Gefühl, gerade wir sprechen da ja auch häufiger drüber, ja, oder braucht man, also braucht nicht, will man noch ein Auto? Dann sind es ja oft Autos, wo man denkt, ja, das wäre auch cool. Aber die meisten Autos sind dann irgendwie entweder teuer in der Anschaffung oder vielleicht günstig in der Anschaffung, aber du weißt halt nicht, was im Unterhalt auf dich zukommt. Wie gut können die Standzeiten verkraften, sowas? Was ist, wenn mal was kaputt geht? Bei dem Auto würde ich mir gar keine Sorgen machen. Wenn dir keiner reinballert, dann eben die spezifischen Teile vom Baccarat kaputt gehen, gibt's alles für das Auto, wahrscheinlich für ein Abel und ein Ei, im Unterhalt auch billig. Mega. Also es wäre wirklich so ein Auto, wenn man so einen überhaupt findet, könnte ich mir vorstellen, so einen zu haben.
Ja, das ist echt ein guter Punkt mit den Ersatzteilen. Das ist halt extrem wenig drin, was kaputt gehen kann eigentlich. Und dadurch kann halt auch nicht viel passieren.
Ja, das ist wieder so, weil das ist ja oftmals, so geht's mir zumindest, und vielleicht können sich damit einige von euch identifizieren, man hat ja immer noch mal so eine Idee und vielleicht das Auto oder vielleicht das Auto oder auch dieser 968, als ich den gefahren bin, habe ich echt gedacht, was für ein geiles Auto. Mhm. Aber ich komme ja jetzt schon kaum dazu, meine Autos alle ausführlich zu fahren, dann hast du noch einen da stehen, der ja auch einen relativ hohen Wert hat. Und was ist, wenn da mal was kaputt geht? Mhm. Was kostet da so der Unterhalt? Bei so einem kleinen französischen Auto aus dieser Zeit würde ich mir, wie gesagt, überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn ich die nur fünfmal im Jahr fahre, habe ich fünfmal im Jahr einfach ein breites Grinsen im Gesicht und habe einfach meinen Spaß.
Ja.
Ja, also an dieser Stelle vielen Dank, lieber Hanjo. Wirklich mega cool. Ich bin sehr froh, dass wir uns im Nachgang getroffen haben und du uns dieses Auto zur Verfügung gestellt hast. Wirklich ein ganz, ganz besonderes Highlight, auch wenn es jetzt vom Fahren an und für sich natürlich nicht spektakulär war. Aber es trotzdem wirklich, also so der gesamte Tag hat einfach mega gebockt.
Ja, absolut.
Und damit sind wir am Ende der Folge 22 angelangt. Aber wir wollen euch natürlich noch einen kleinen Cliffhanger mit auf den Weg geben für die Folge 23, ne?
Darf ich aber noch mal ganz kurz reingrätschen?
Ja.
Wir müssen noch die abschließende Frage erstmal stellen.
Zum Oha. Oha. Ja. Ah, ja, Asche über mein Haupt, ey. Natürlich. Also, hattest du Fahrspaß?
Aber sowas von. Und du?
Ja, ich glaube, es kam sehr gut rüber. Ich hatte richtig Spaß. Viel mehr, als ich gedacht habe.
Ging mir genauso.
Puh, gut, dass du noch aufgepasst hast.
Gerade noch mal gut gegangen, du.
Ich war hier schon quasi im Abspannmodus.
Wollt schon direkt ins Bett jetzt, ne?
Ich bin müde.
Ja, ich merke das schon. Die Augen sind schon klein.
Nee, das ist gut, dass du da drauf geachtet hast. Jetzt haben wir die wichtige Frage natürlich noch beantwortet. Aber jetzt können wir den Cliffhanger geben, oder?
Ja, klar. Jetzt ist es soweit.
Ich würde sagen, es ist ein Auto, das auf jeden Fall, als es auf den Markt kam, oft belächelt wurde.
Mhm.
Heutzutage eigentlich auch noch. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt, aber es wird schon noch häufig, glaube ich, belächelt.
Ich glaube, so bei der Allgemeinheit wird es immer noch belächelt. Ich glaube aber, Leute, die sich ein bisschen mit auskennen, haben mittlerweile ein bisschen besseres Bild von dem Wagen.
Mhm. Aber es war von Anfang an ein extrem wichtiges Modell für diese Marke.
Ja.
Ah, ich bin zufrieden.
Ist ein guter Cliffhanger. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch zufrieden.
In diesem Sinne, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne eine Bewertung dalassen. Bei Spotify sind das Sterne. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar eine Rezension schreiben. Da sind wir euch sehr dankbar für. Und ich erwähne es auch nochmal, wir sind seit neuestem auch bei YouTube am Start. Also auch da könnt ihr uns folgen, subscriben, liken, teilen. Ihr kennt das Spiel, da gibt es quasi unseren Podcast. Dann könnt ihr den einfach nochmal so im Hintergrund laufen lassen oder so, falls ihr sonst nicht so die gängigen Podcast-Plattformen besucht. Jetzt also auch bei YouTube. Das wollte ich hier gerne nochmal loswerden. Und damit verabschiede ich mich und sage, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Ciao.